Volkstrauertag. Die Älteren können sich wahrscheinlich noch erinnern, dass dieser Tag früher mal einen anderen Namen hatte. Da lief er unter dem Namen Heldengedenktag. Ich finde es gut, dass wir diese Umbenennung hingekriegt haben, denn wir wissen alle, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, da ging es nicht oder weniger um große Helden, da ging es vielmehr um viele, viele Menschen, die sinnlos ihr Leben verloren haben. Und darum finde ich diesen Namen Volkstrauertag sehr passend und auch sehr gut. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir dort manchmal Menschen, von denen wir heute sagen, das sind Helden gewesen. Wir wissen natürlich alle, die haben auch alle ihre Macken und Kanten und Ecken gehabt und auch ihre menschlichen Schwächen. Und das beschönigt die Bibel auch nicht. Sie redet davon ganz offen und ehrlich. Und darum finde ich es ein so faszinierendes Buch, dass wir darin wirklich so die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens finden. Ich möchte heute noch einmal über den Kaleb aus dem Alten Testament etwas weitergeben und ich muss gestehen, ich mute euch einen sehr langen Bibeltext zu. Aber vielleicht ist es gut, diese ganze Geschichte mal so im Zusammenhang zu hören. Es geht vorher darum, dass die Kundschafter von ihrer Reise zurückgekommen sind und haben berichtet über das Land, das sie vorgefunden haben. Und sie haben besonders berichtet von den Schwierigkeiten. Und das löst in dem Volk Israel etwas aus. Und da heißt es in 4. Mose 14, Vers 1 bis 12 erst einmal: Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen. Und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten: Wären wir doch lieber in der Wüste in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und die kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus: Wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Der Herr sagte zu Mose: Wie lange will dieses Volk mich noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Und dann überspringen wir einen Teil. Da betet Mose sehr intensiv für das Volk, dass Gott nicht das ganze Volk vernichtet. Und Gott geht auf diese Bitte ein. Und dann heißt es ab Vers 20: Der Herr antwortete: Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Aber so gewiss ich lebe und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. In den Ebenen aber bleiben die Amalekiter und Kanaaniter wohnen. Morgen kehrt ihr um und zieht wieder durch die Wüste dem Schilfmeer zu. Der Herr sagte zu Mose und Aaron: Wie lange noch soll ich es hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Richte ihnen meine Antwort aus, sage ihnen: Ich, der Herr, schwöre euch, was ihr gesagt habt, das lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid zugesichert habe, mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Wie kriegt der Teufel die Christen am einfachsten mundtot? Mancher mag denken, ganz klar, er verführt sie zur Sünde, dann hat er sie am Schlawittchen und sie können sich nicht mehr wehren. Und da ist doch was dran. Aber wenn wir einmal überlegen, so ganz einfach lassen wir uns auch nicht zur Sünde verführen. Es gibt erst einen Kampf in uns zwischen dem Guten und dem Bösen. Und wenn wir dann trotzdem in die Sünde hineingetappt sind, dann mahnt uns unser Gewissen. Es erinnert uns daran, dass wir Schuld auf uns geladen haben, aber es zeigt uns auch diesen Weg, dass wir diese Schuld ja bei Christus loswerden können. Da regt sich noch etwas in uns. Natürlich verführt der Teufel uns oft zur Sünde und legt uns damit lahm. Aber ich glaube, er kennt einen noch viel einfacheren und sicheren Weg. Er schickt einen Geist der Verzagtheit und Mutlosigkeit in uns, in die ganze Gemeinde vielleicht hinein. Und wenn dieser Geist über uns Macht gewinnt, dann setzen wir uns irgendwo reglos in die Ecke und wagen es gar nicht mehr, uns zu rühren. Da gibt es keinen Streit, keinen Aufruhr mehr, sondern nur noch apathische Gleichgültigkeit. Dann sind wir von selber still und drehen uns nur noch um uns selbst. Genau dieses Mittel der Mutlosigkeit hat der Teufel bei den Israeliten in der Wüste damals benutzt und er hat sie damit außer Gefecht gesetzt. Könnt ihr euch die Situation am Anfang dieser Geschichte ein wenig vorstellen? 10 von den Kundschaftern beschreiben das Land, in das sie gehen sollen, als uneinnehmbar. Sie streuen Angst in die Herzen der Menschen. Sicher machen sie das gar nicht extra. Das Problem liegt darin, ihre eigenen Herzen sind voller Angst und die streuen sie einfach weiter aus. Und sie erreichen dadurch, dass bei dem Volk so etwas wie eine Massenpanik entsteht. Das ist nicht fair. Diese Leute arbeiten mit sehr unlauteren Mitteln. Sie treten eine gewaltige Welle im Volk los. Einer steckt den anderen an und das währt über Stunden. Es brodelt unter den Leuten und man spürt fast: Jetzt braucht es nur einen einzigen Funken noch und dann geht eine Explosion los. Versucht euch einmal da hineinzusetzen und dann überlegt, was hättet ihr in einer solchen Situation getan? In solch einer wirklich extrem gefährlichen Situation. Kaleb ist ein sehr mutiger Mann. Wir haben das beim letzten Mal schon festgestellt. Da versucht er, das Volk zu beschwichtigen und ihnen gut zuzureden. Er mahnt, Leute, lasst uns nicht unterkriegen, lasst uns nicht von dieser Angst bestimmen, sondern schaut doch auf Gott und vertraut ihm. Und auch hier zeigt er wieder einen sehr großen Mut. Gemeinsam mit Josua, und das sind ja nur zwei Leute gegen eine riesige Volksmenge, gemeinsam mit Josua stellt er sich zu den beiden Anführern, zu Mose und Aaron, und er stellt sich damit letztlich zu Gott. Ob Kaleb gewusst hat, in was für eine gefährliche Situation er da gerät, wenige Momente später steht er auf der Abschussliste. Die Leute schreien auf einmal los, schafft die beiden aus dem Weg, steinigt sie. Dann sind wir die Unruhestifter los, die Störenfriede sind aus dem Weg und wir können unseren eigenen Weg gehen. Wir haben dann freie Bahn, das zu tun, was wir wollen. Wir können dann unsere Pläne umsetzen. Wahrscheinlich hat Kaleb nicht all das vorhersehen können. Aber ich glaube, er hat geahnt, wie gefährlich es für ihn werden kann. Und trotzdem stemmt er sich gegen seine Angst. Und ich glaube, im Herzen hat er die auch gehabt. Er stemmt sich gegen seine Angst und er wagt es, sich gegen das Volk zu stellen und für Gott einzusetzen. Und jetzt überlegt einmal für euch selbst, was bin ich eigentlich für ein Typ? Selbstbestimmt oder eher fremdbestimmt? Es ist gut, wenn wir uns darüber Rechenschaft geben. Bin ich einer, der sich leicht beeinflussen lässt, der in der Masse mitschwimmt, der sich von so einer Woge einfach mitnehmen lässt? Oder kann ich mich hinstellen und meine eigenen Gedanken, meine eigene Meinung vertreten, sagen, was ich denke? Wenn ich weiß, wie ich selber im Normalfall ticke, dann kann ich auch leichter mit meinen Ängsten umgehen. Dann kann ich sie viel eher besiegen, als wenn ich das nicht weiß. Die allermeisten von euch haben sicherlich von der Holländerin Corrie ten Boom gehört. Diese Frau hat mit ihrer gesamten Familie im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt in ihrem Haus. Für die Nazis war das natürlich ein schweres Verbrechen und darum ist sie auch ins KZ gekommen, als die ganze Sache aufflog. Als erwachsene Frau, da erinnert sie sich an eine Situation aus ihrer Kindheit. Damals hat sie nämlich ihren Vater einmal gefragt, Vater, werde ich stark genug sein und an Gott festhalten, wenn mal eine Verfolgung kommt? Und ihr Vater hat ihr damals geantwortet, mein liebes Kind, Gott gibt dir nicht jetzt die Kraft, nur mal so zum Ausprobieren, damit du weißt, ob du heute stark bist. Aber wenn es nötig ist, dann wird er dir die Kraft geben, die du brauchst. Das hat Corrie ten Boom dann auch erfahren. Ihre Frage als Kind aber war eine sehr wichtige Frage. Sie spürte nämlich, ich habe doch diese Kraft gar nicht. Von mir als Mensch, aus schaffe ich das nicht, an Gott festzuhalten. Da muss irgendwo was anders noch kommen. Ich bin vielleicht eher wankelmütig. Und woher bekomme ich dann die Kraft, wenn es drauf ankommt? Und ihr Vater hat ihr einen guten Dienst erwiesen. Er hat ihr gesagt, verlass dich im entscheidenden Moment auf Gott und auf seine Kraft. Er wird dir helfen, dass du deine Ängste überwinden kannst und dass du mutig sein kannst. Wahrscheinlich hat Kaleb als Anführer seiner kleinen Volksgruppe schon einige recht schwierige Situationen erlebt. Vielleicht nichts Lebensgefährliches. Aber in diesen Situationen hat er erfahren, dass Gott ihn gut geführt hat. Und so, aus dieser Erfahrung heraus, kann er jetzt auch auf Gott vertrauen. Ich bin überzeugt, Mut ist weniger eine Veranlagung, die wir in unseren Genen finden. Nach dem Motto, man hat ihn oder man hat ihn eben nicht und wenn er bei einem selber nicht zu finden ist, dann hat man eben Pech gehabt. Ich glaube, Mut fällt auch nicht einfach so vom Himmel. Mut braucht ein gewisses Maß an Training. Training in kleinen Alltagsdingen, damit er sich auch in schwierigen Situationen einstellt. Und er braucht das Eingeständnis der eigenen Grenzen, damit wir uns nicht überschätzen. Als Gegenbeispiel zu Corrie ten Boom können wir den Jünger Jesu, den Petrus, nehmen. Kurz vor der Kreuzung, da hatte er sich im Überschwang seiner Kraft hingestellt und gesagt, ich gehe mit dir, ganz egal, wie dieser Weg endet. Und wenn es in den Tod geht, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Doch Petrus kannte seine Grenzen noch nicht. Als nämlich der Gefahrmoment da ist, da geht er sang- und klanglos unter. Er verleugnet seinen Herrn. Mut braucht eine richtige Einschätzung der eigenen Grenzen und auch das Wissen darüber, wann ich mir Kraft von außen holen muss und wo ich die dann herkriege. Und da kann es manchmal wichtig sein, dass ich auch mit anderen Christen rede, mir auch im Gespräch mit anderen klar werde, wo sind denn meine Grenzen? Dass ich vielleicht einmal darüber rede, wo gibt es denn bei mir Blockaden in meinem Inneren, geistliche Blockaden, die mich nicht auf Gott vertrauen lassen. Ich glaube, das ist wichtig, um uns vorzubereiten für schwierige Situationen. Was macht den Kaleb so besonders? Woher nimmt er seinen Mut? Diese Frage stellt sich doch, wenn man die Geschichte liest. Und Gott selbst gibt darauf eine Antwort in unserer Geschichte. Er sagt über Kaleb, in ihm ist ein anderer Geist. Er lässt sich nicht beirren, er vertraut mir. Ich bin über dieses kleine Wort anderer Geist gestolpert. Es können also wohl diverse Geister in uns sein. Was für Geister mögen das sein? Da ist der Sorgengeist. Er füllt unser Herz mit Angst vor der Zukunft. Wenn er uns bestimmt, dann kreist alles um diese Frage, was könnte morgen alles passieren? Und dann laufen so Unheilsszenarien in unserem Kopf ab, vor unserem inneren Auge. Und wir sind so gefangen in der Sorge, dass wir den Mut verlieren und nichts anderes mehr sehen können. Es gibt auch den Geist der Geldgier. Da dreht sich alles ums Haben wollen. Immer mehr haben wollen. Nie ist es genug. Immer noch ein Schüppchen drauf. Und dann gibt es den Geist, der uns ständig nach Ansehen und Ehre streben lässt. Alles in unserem Leben ist darauf ausgerichtet, bei den anderen Menschen gut abzuschneiden, bei ihnen gut anzukommen. Es wird am äußeren Glanz poliert, was das Zeug hält, damit man Eindruck macht. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ihr könnt selbst da noch ergänzen, was es alles für Geister gibt, die in uns da rumwühlen können und die uns davon abhalten, Gott zu vertrauen. Und ich muss mich fragen, was für ein Geist soll mich bestimmen? Und woher bekomme ich den richtigen Geist? Wie kommt er bei mir zum Zug? Woher hat Kaleb diesen Geist bekommen? Gott bestätigt ihm, er vertraut mir. Also, er hat sich von Gott diesen Geist schenken lassen. Der war nicht in ihm selber einfach drin. Mich erinnert das an etwas, was der Apostel Paulus einmal sagt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Als Paulus das schreibt, da hat er seinen Mitarbeiter Timotheus vor Augen. Für die damalige Zeit noch einen verhältnismäßig jungen Mann. An den richtet er diese Worte auch. Und dieser Timotheus ist ein eher schüchterner Typ. Der stellt sich lieber hinten vor die Wand, als dass er vorne vor die Gemeinde tritt. Er ist kein Draufgänger, der einfach sich todesmutig in das nächste Abenteuer stürzt. Aber Paulus weiß, der soll Gemeinde leiten. Und dazu braucht er Mut. Und er erinnert ihn daran, woher er diesen Mut bekommt. Timotheus, denk dran. Gott hat seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und der ist kein Geist der Angst und Verzagtheit. Wenn wir es auf uns übertragen, grundsätzlich ist also für einen Christen alles vorhanden. Doch manchmal muss Gott diesen Geist, der in uns drin ist, wieder neu aktivieren. Manchmal müssen wir uns wieder an diese Ausrüstung erinnern, die Gott uns bereits geschenkt hat. Und darum dieses Wort. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, gerade so dieses Dreierpaket, das macht ihn so besonders wertvoll. Es ist nicht ein Geist, der so in Kurzschlusshandlungen mal eben was freisetzt. Er ist nicht ein Geist des Wagemutes, der die Risiken nicht abschätzt. So ein Geist, der kann schnell mal über das Ziel hinausschießen, weil er sich selbst überschätzt. Nein, er ist ein Geist, der auf Gottes Kraft vertraut. Und neben der unerschöpflichen Kraft Gottes wird hier ja auch von der Liebe und der Besonnenheit gesprochen. Die Liebe steht für mich dafür, dass dieser Geist auch immer das sucht, was Gottes Willen entspricht. Und die Besonnenheit, dass er sich wirklich abhängig macht von Gott. Und dass auch das Denken nicht ausgeschaltet ist. Kaleb, glaube ich, hat in mancher Alltagssituation diese Erfahrung gemacht. Er hat die Erfahrung gesammelt und in den besonders herausfordernden Situationen, da ist er nun gerüstet. Da kann er sich auf Gott verlassen und ihm treu bleiben. Und da kann er sich sogar mutig vor diese große Volksmenge hinstellen und sagen, Leute, lasst uns keinen Fehler machen. Kaleb hat Tag für Tag eingeübt, mit Gott zu leben, und daraus schöpft er in der schwierigen Situation den Mut, auch einmal aus der Reihe hervorzutreten. Jesus verspricht seinen Nachfolgern, dass Gott sie gerne mit seinem Geist beschenkt. Er sagt einmal, wird Gott dieses Gebet nicht gerne erhören, wenn seine Nachfolger um seinen Geist beten? Und man kann nur sagen, ja, das wird er. Wir dürfen also fröhlich darum bitten, dass Gott uns mit diesem Geist beschenkt, und wir dürfen mutig darum beten, dass Gott ihn in uns wirksam werden lässt. Was hilft uns, wenn Menschen und Situationen uns den Mut rauben wollen? Was hilft uns, wenn die Angst wie ein Maulwurf alles in unserem Inneren durchwühlt? Was lässt uns an Gott dranbleiben, wenn wir keine Chancen mehr sehen, wenn die Riesen so riesengroß erscheinen? Nicht die Durchhalteparolen nach dem Motto, wir schaffen das schon. Nein, der Blick auf Jesus Christus. In unserer letzten Gemeinde in Wesel hatten wir vorne an der Frontwand einen Spruch. Lasst uns aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist das Wichtige. Noch einmal zurück zu Kaleb. Viele Jahre später stellt der weise Mann Jesus Sirach, das ist ja so ein Buch, was zwischen Alten und Neuen Testament in den Apokryphen steht, der stellt dem Kaleb folgendes Zeugnis aus. Zur Zeit des Mose handelten Josua und Kaleb, der Sohn des Jephunnes, recht. Sie stellten sich der Gemeinde entgegen, um das Volk von der Sünde abzuhalten und das böse Murren zu unterdrücken. Darum sind allein sie beiden am Leben geblieben, unter 600.000 Mann, und haben das Volk in sein Erbteil gebracht, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und der Herr erhielt den Kaleb in voller Kraft bis in sein Alter, so dass er hinaufzog aufs Gebirge im Land, und seine Nachkommen besaßen das Erbe, damit alle Israeliten sehen konnten, wie gut es ist, dem Herrn zu gehorchen. Der Blick auf dieses Lebenszeugnis zeigt, es lohnt sich, mutig auf Gott zu vertrauen und sich von Gottes Geist regieren zu lassen. Amen.